Sind hergekommen, um sich mal anzuschauen, was sie zu solchen Themen wie diesem heute Abend zu sagen haben. Vielleicht sind sie skeptisch, das ist auch ihr gutes Recht. Nun, zwei Freunde haben für einen ähnlichen Gottesdienst wie diesem ein Video gedreht und wollten die Reaktion der Leute auf der Straße draußen auf das Wort Christ festhalten. Gingen also mit der Kamera raus und die Leute, die sie angesprochen haben, bekamen jeweils Worte gesagt, wie zum Beispiel Herbst oder heutige Jugend. Und die Passanten sollten dann das Wort spontan aussprechen, das ihnen dazu einfällt. So, das lief ganz gut, bis das dann am Ende jeweils das Wort Christ ausgesprochen wurde und sie sich dazu äußern sollten. Die meisten waren verunsichert oder wussten überhaupt nicht, was sie sagen sollten. Und wenn sie was gesagt haben, dann kamen Ausdrücke zurück wie Heuchler oder ganz allgemein Kirche oder auch Sachen wie langweilig und so weiter. Aber niemand bei diesem Interview hat gesagt, das verbinde ich mit Liebe oder ich verbinde das mit guter Gemeinschaft untereinander oder mit Gnade oder anderen Vokabeln, die uns als Christen eigentlich von besonderer Bedeutung sind. Nun, ich bin überzeugt, dass nicht an allen Orten in der Welt eine Umfrage dieser Art so negativ ausfallen würde, aber es ist ja schlimm genug, dass man mancherorts so denkt. Sollten Christen anderen im Wege stehen, Christus zu finden? Das ist so eine Frage. Sollten Christen anderen suchenden Menschen im Wege stehen, Christus zu finden? Mir ist jede Religion verdächtig, in der es so viele Fanatiker und Heuchler gibt, so die Jurastudentin Helen. Und dann sagt sie weiter, und dann gibt es viele Menschen, die überhaupt nicht religiös sind, aber netter und oft sogar anständiger als viele der Christen, die ich kenne. Manche, die den Glauben an Jesus ablehnen, tun das aufgrund persönlicher Enttäuschungen. Die sind enttäuscht von Menschen, die sich als Christ geoutet haben. Die sind vielleicht auch enttäuscht insgesamt von der Institution Kirche oder auch einer Freikirche wie dieser. Sie sind irgendwie fertig mit dem Thema, weil sie ihre Erfahrung gemacht haben. Wenn Sie irgendwann freundliche Christen kennengelernt haben, und wahrscheinlich waren es freundliche Christen, die Sie zu diesem Abend eingeladen haben, wenn Sie Christen kennengelernt haben, die eben nicht nur fromm daherreden, die nicht nur bibelfest sind, das halte ich auch für wichtig, aber sondern darüber hinaus eben das, wovon sie überzeugt sind, auch leben, sprich sozial engagiert sind, wenn sie offen sind anderen Menschen gegenüber, dann wird ihnen das Christentum wahrscheinlich plausibel erscheinen. Wer dagegen nur Namenschristen kennengelernt hat, also solche, die nur so tun, als ob die das als ein Bekenntnis vor sich hertragen, aber nicht leben, was sie da eigentlich bekennen. Wer nur irgendwelche selbstgerechte Fanatiker kennengelernt hat, bei dem müssen die Argumente für den Glauben schon recht stark sein, um sie irgendwie halbwegs überzeugen zu können. Nun, ein Christ, der nicht nach christlichen Grundsätzen lebt, kann dem Namen Gottes mehr Schaden zufügen als 100 Atheisten. Und er ist auch der Grund dafür, dass es Autoaufkleber gibt, wo drauf steht, Jesus, rette mich vor deinen Jüngern. Nun, ich sehe mich heute Abend nicht als Anwalt der Christenheit, ein Thema zu äußern. Und trotzdem müssen wir uns mit dem nun genannten Problem auseinandersetzen. Und mir sind dabei drei Aspekte wichtig. Das erste ist, wir müssten mal definieren, wer ist eigentlich ein Christ? Das ist eine wichtige Frage. Wir können ja nicht jetzt hier über Leute reden, die wir nicht erstmal genau auch ausgemacht haben. Dann möchte ich etwas sagen zum Punkt Charakterschwächen der Christen. Und schließlich ein dritter Punkt, den nenne ich Christen und Christus. So, das sind so die drei Fragen, die ich heute Abend, ich soll ja immer so drei, vier Dinge nennen, hast du gesagt. Also das sind zum Thema die drei Aspekte, die ich heute Abend behandeln möchte. Erstmal die Frage, wer ist denn eigentlich ein Christ? Ist ein Christ jeder, der sich so nennt? Ich habe einen Freund, der heißt mit Nachnamen Rost. Das ist aber kein Grund, ihn abzuschleifen oder mit Rostumwandler einzusprühen oder so. Der heißt Rost, aber der ist natürlich nicht Rost, sondern der ist Profisportler ist also alles andere als rostig. Ja. Und ich glaube, dass es sich bei Leuten, die Christen sind, ähnlich verhalten kann. Mancher nennt sich Christ, aber ist es deswegen noch längst nicht. Also natürlich gibt es so eine Religion, die unser Land geprägt hat, und manche meinen, dass jeder, der hier geboren aufgewachsen ist oder der christlich getauft worden ist, von vornherein Christ ist. Das, glaube ich, ist nicht so. Das Spektrum reicht ja vom Namenschristen, wie wir das gerade gesagt haben, bis hin zu einem Fanatiker, der also gar nichts anderes denken und aussprechen kann als das, was seinen Glauben betrifft. So ein Namenschrist mag einer Kirche oder einer Gemeinde angehören, aber der ist eben nur vom Namen her Christ, mehr auch nicht. Vielleicht glaubt er sogar gar nicht wirklich. Nicht jeder, der zu einer Kirche gehört, glaubt tatsächlich an Gott und schon gar nicht an Jesus. Das eine muss mit dem anderen zunächst mal gar nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite habe ich den Fanatiker genannt. Das ist jemand, der es mit festem Glauben und mit strengem Leben nach unserem Empfinden ein bisschen zu weit treibt. Jetzt könnte man sich's ja mit der Definition leicht machen und könnte sagen, der ideale Christ ist irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Also der soll schon glauben, also wenn nicht Christ oder hier so Namenschrist sagt, also ich weiß gar nicht, ob es Gott überhaupt, das ist nicht gut, aber auf der anderen Seite soll das eben auch nicht übertreiben. Also sagen wir irgendwo so dazwischen, das ist der ideale Christ, aber so eine halbe Definition, glaube ich, ist ein ganzer Unsinn, das ist es auch nicht. Christ wird man alleine durch die Gnade Gottes. Ich bin so froh, dass Gott etwas mit mir zu tun haben will, und es ist ein Geschenk, dass ich mit Gott leben darf, dass ich Christus kennenlernen durfte. Der Glaube, dass Gott mich liebt und dass er aus lauter Gnade mich als sein Kind annimmt, das macht bescheiden. Dann ist man nicht einer, der mit Gewalt seine Überzeugung anderen beibringen will. Das macht zunächst einmal demütig und bescheiden. Fanatische Christen nehmen das Evangelium nicht etwa zu ernst, sondern ich würde sagen, die haben es wahrscheinlich überhaupt nicht begriffen. Die nehmen es nicht ernst genug. Paulus, um den es im Neuen Testament geht, in der Apostelgeschichte, und er hat eine ganze Reihe von Briefen geschrieben, dieser Paulus war Extremist vor seiner Bekehrung, vor seiner Hinwendung zu Jesus, vor diesem Tag, der sein ganzes Leben verändert hat, als er Jesus kennengelernt hat. Paulus sagt selber im Philipperbrief Kapitel 3, dem Eifer nach war ich ein Verfolger der Gemeinde. Der hat tatsächlich Gewalt angewendet, um seiner religiösen Überzeugung Nachdruck zu verleihen. Er hat andere, die seine Überzeugung nicht geteilt haben, einfach aus dem Weg geräumt auf brutalste Art und Weise, und der ist vor Morden nicht zurückgeschreckt. Also Fanatiker sind meist überheblich, sind selbstgerecht, sind stur, sind unsensibel, sind oft sehr hart und sie sind nicht christlich. Sie äußern ihre Meinung fanatisch. Ich muss mal gucken, in so manchem Internetforum, wie Christen auf eine unangenehme Art und Weise anderen ihre Überzeugung irgendwie aufdrücken wollen, und sie diffamieren und machen schlecht alle, die irgendwie eine andere Meinung haben. Natürlich kann man unterschiedlicher Meinung sein und man sollte auch darüber diskutieren können, aber es kommt auch auf die Art und Weise an. fanatische Menschen, egal welcher Religion sie angehören, die lieben nicht fanatisch. Und das ist das, was eigentlich einen Christen auszeichnen sollte. Fanatische Leute, die vergeben nicht fanatisch. Fanatische Leute, die sind nicht fanatisch demütig, wie ich das vorhin gesagt habe. Und so ein Fanatiker war Jesus. Jesus, der ganz anders war, der aus der ganzen religiösen Gesellschaft hervorstach, der auch angeeckt ist bei den religiösen Vertretern seiner Zeit im Judentum, weil er Gnade verkörpert hat, weil er einer war, der nicht religiös war. Den Leuten gesagt hat, ihr müsst befreit werden, aber nicht durch Religion, sondern erst einmal von Religion und Menschen auf seine Weise mit Gott in Verbindung gebracht hat. Und wer sich diesem Jesus anvertraut, der wird Gott ähnlich werden. Das heißt, ähnlich in der Liebe. Wir sind dann Kinder Gottes und ein Kind hat in aller Regel eine gewisse Ähnlichkeit zu dem einen oder anderen Elternteil, meistens zu beiden. Ich möchte etwas von dieser Liebe Gottes ausstrahlen. Einer, der zu Gott gehört, ein Kind Gottes ist, der wird auch in seiner Weisheit, in seiner Freude etwas von dem haben, was Gott selber kennzeichnet. Allerdings, die Wandlung wird in diesem Leben nicht abgeschlossen werden. Also jemand fängt an, sich auf Jesus einzulassen, aber dann beginnt ein Prozess. Dann werde ich nach und nach verändert, meistens nicht von heute auf morgen. John Newton, der bekehrte Sklavenhändler, er hat dieses wunderbare Lied Amazing Grace geschrieben und andere Lieder mehr. Er hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich habe immer traurig einsehen müssen, dass ich weit von dem entfernt bin, der ich sein sollte und der ich werden will. Aber dann sagt er weiter, ich kann auch zur Ehre Gottes bezeugen, dass ich bereits weit entfernt bin von dem, was ich einst war. Und das trifft, glaube ich, auf uns alle zu. Das, was wir einmal waren, das sind wir nicht mehr. Aber wir sind eben auch noch nicht am Ziel. Wir sind immer noch in dieser Entwicklung drin. In einem Wachstumsprozess, hoffentlich in einem Prozess, wo wir nach und nach immer mehr diesem Jesus, von dem wir reden, ähneln. Ein Christ ist eine Baustelle. Das ist so wie hier dargestellt. Also da steht, vielleicht steht manchmal dran, nicht betreten, ja, Eltern haften für ihre Kinder oder so, aber insgesamt ist eine Baustelle. Zwar noch nicht fertig, aber in freudiger Erwartung. Wer baut, naja, der freut sich ja auch an dem Ergebnis. Und so ist das bei uns. Ich kann Ihnen sagen, auch in der Begegnung in den 10 Tagen, Sie werden auch Fehler bei mir feststellen. Ich bin auch so eine Baustelle. Aber ich warte auf die Vollendung. Und vielleicht gehören Sie auch irgendwann dazu und werden vollendet. Wenn allerdings jemand keine Verbesserung in seinem Auftreten zeigt, wenn einer als Christ weiterhin überheblich ist oder boshaft oder neidisch und so weiter, dann muss man natürlich seine Fragen stellen. Die Frage, ob die Bekehrung, die er da bekannt hat, ob die wirklich echt gewesen ist. Christus hat uns gelehrt, nach den Ergebnissen zu urteilen. In Matthäus Kapitel 7 sagt er, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also das, was sie tun, an ihrem Handeln, an ihrem Verhalten, an ihrer Art, daran könnt ihr messen, ob die echt sind oder ob das irgendwelche falschen 50er sind. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Und für Christen, die das Finanzamt beschummeln oder die ihre Batterien in die graue Tonne schmeißen, fehlt mir jedes Verständnis. Da muss man schon die Frage stellen, wo sieht man hier etwas von der besagten Veränderung? Aber es ist so, Menschen, auch Christen, enttäuschen. Wie viele haben mich in der Begegnung mit vielen anderen Christen, wie viele haben mich bereits enttäuscht? Und ich möchte auf der anderen Seite nicht wissen, wie viele ich schon enttäuscht habe. Leute, die von mir Hilfe erwartet haben und wo ich dann versagt habe, wo ich mehr an mich als an den Nächsten gedacht habe. Einen Christen allerdings erkennt man nicht daran, dass er keine Fehler macht, sondern daran, dass er seine Fehler bereut. Darauf kommt es an. Wir lesen in der Bibel in Sprüche Kapitel 28, wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und lässt, über den erbarmt sich Gott. Kann man nachvollziehen, wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Da quält einen Menschen sein Gewissen. Er weiß, dass er sich falsch verhalten hat, dass er andere Menschen verletzt hat. Und manchmal würden wir vielleicht gerne die Zeit zurückspulen und würden alles anders machen, aber das geht nun mal nicht. Und dann gibt uns die Bibel den guten Rat, dass wir es dann einfach bekennen, dass wir dazu stehen, dass wir es mal aussprechen, in erster Linie vor Gott, aber auch vor anderen Menschen. Weder uns normalen Bürgern noch einem Politiker bricht ein Zacken aus der Krone, wenn er sagt, da haben wir es verkehrt gemacht und sich auch dafür entschuldigt und versucht, es beim nächsten Mal anders oder besser zu machen. Wer Sünden bekennt und lässt, über den erbarmt sich Gott. Das ist die Voraussetzung, die uns hier in der Bibel für Vergebung genannt wird und wie wir mit unseren Fehlern klarkommen können. Das gilt für Christen und das gilt auch für deren Kritiker. Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht's schlecht. Wer sie bekennt und lässt, über den erbarmt sich Gott. Der zweite Punkt, den ich behandeln möchte, ist Charakterschwächen der Christen. Nun, jedes Schiff wird durch Nieten zusammengehalten, auch das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Wer eine christliche Gemeinde oder eine Kirche, so ein Club wie der hier, näher kennenlernt, der wird auch bald merken, dass Christen Charakterfehler haben. Dann kriegst du es mit Rivalitäten zu tun, mit Parteigängern, mit moralischem Versagen und so. Und demgegenüber stehen viele Unreligiöse, deren Leben vorbildlich ist. Das hat ja diese Jurastudentin, die ich vorhin zitiert habe, so gesagt. Da sehe ich die Christen und ich bin enttäuscht von diesen Leuten. Und dann sehe ich Leute, die haben überhaupt kein Glaubensbekenntnis. Und das sind für mich wirklich Vorbilder, die ethisch, moralisch ein gutes Leben führen. Sollten Christen, wenn das Evangelium wahr ist, die frohe Botschaft von Jesus, sollten die nicht besser sein als andere? Zunächst mal stelle ich fest, die Bibel spricht von der universellen Gnade Gottes. Universell bedeutet jeden betreffend, alles und jeden betreffend. In Jakobus Kapitel 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter. Das ist die universelle Gnade Gottes. Die betrifft jeden Menschen. Alles, was gut ist, kommt letztendlich von Gott, lesen wir hier im Jakobusbrief. Jede gute Handlung, wo ich Nächstenliebe übe, jede weise Entscheidung kommt von Gott. Jede gute Tat, jeder schöne Charakterzug kommt jeweils von Gott. Und Gott, weil er gnädig ist, verteilt seine Gaben an alle Menschen. Gott ist ja gerecht. Da macht er keinen Unterschied und sagt, den beschenke ich mit vielen guten Eigenschaften. Und dem. Also Gott ist zunächst mal gerecht. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, das Gute zu tun, alles Gute wird von Gott unter uns gewirkt. Er verteilt Weisheit, Talente, Schönheit, Können, unabhängig davon, wer man ist. Und deshalb haben auch Nicht-Christen edle Charakterzüge. So leite ich das von der Bibel ab, wie ich das hier gerade vorgelesen habe aus Jakobus. Aber wir müssen an der Stelle noch ein Stück weitergehen. Die zentrale Botschaft der Bibel ist die, dass wir nur durch Gnade in eine Beziehung zu Gott treten können. Nicht aus unseren Werken heraus, nicht aufgrund unseres Charakters sind wir gerecht vor Gott, sondern allein durch seine Gnade, alleine durch seine Zuwendung, alleine, dass er uns annimmt. Das ist eine einseitige Sache. Gott erwartet nichts von uns, dass wir ihn für seine Gnade bezahlen. Das würde ja Gnade ungültig machen. Unsere moralischen Anstrengungen reichen also niemals aus, vor Gott besser dazustehen. Niemand wird aus sich selbst heraus erlöst. Die Erlösung, dass ein Mensch gerettet werden kann, zu einem neuen Menschen wird, einem gottgerechten Menschen wird, das hat alleine Jesus Christus möglich gemacht, durch sein Sterben am Kreuz, deswegen ist so ein Kreuz hier aufgerichtet. Dadurch, dass Jesus, nachdem er dann gestorben war, begraben und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, hat er die Erlösung, den Sieg über den Tod und über alles, was verloren ist, was auch endlich ist, und uns hat diesen Sieg ans Licht gebracht. Jesus Christus ist der Erlöser. Das ist die Kernaussage der christlichen Theologie. Und wenn Theologen auf irgendwelchen anderen Gebieten meinen, Dinge bestätigen oder betonen zu müssen, die nicht Christus zum Inhalt haben, dann sind sie an der neutestamentlichen Botschaft vorbeigegangen. Darum geht's letztendlich in der Bibel. Christus zeigt die Gnade Gottes dadurch, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Und wenn ein Mensch anfängt, an Jesus zu glauben, so wie viele, die hier sind heute Abend, das tun, wie ich das von mir selber sagen kann, dann verändert sich so ein Mensch, dann wächst man mehr und mehr in sein Bild hinein. Allerdings ist die positive Veränderung von Verhalten und Charakter dieser besagte Prozess. Ich erinnere an John Newton. Und dieser Prozess beginnt, nachdem jemand Christ geworden ist. Die Annahme, dass ein Mensch erst sein Leben in Ordnung bringen muss, bevor er die Zuneigung Gottes erfährt, das ist ein schwerer Irrtum. Und somit müssen wir sagen, dass die Kirche zunächst einmal ein Haufen unreifer und kaputter Menschen ist. Die Kirche besteht aus Leuten, die einsehen müssen, ich bin Sünder, ich habe versagt auf diesem und jenem Gebiet, und ich brauche die Gnade Gottes. Also es sind zunächst mal in jeder Kirche und Gemeinde ganz viele kaputte Leute anzutreffen. Das hat man übrigens Jesus zu Lebzeiten vorgeworfen. Der schien eine enorme Anziehungskraft auf abscheuliche Leute auszuüben. Von Abigail Bouren stammt das Sprichwort: A church is a hospital of sinners, not a museum for saints. Das heißt, die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder, aber nicht ein Museum für Heilige. Das müssen wir sehen. Also eine Kirche, wo Leute, die es mit Jesus ernst meinen, gehen dorthin, weil sie wissen, ich brauche Heilung, diesen Heiland, Jesus Christus, nach ihm sehen sie sich. Woher kommt Charakter? Nun, in erster Linie verdanken wir unseren Charakter unserem zunächst einmal familiären Umfeld oder etwas weiter gefasst unserem sozialen Umfeld, da wo wir uns mit anderen Menschen aufhalten. Das prägt unseren Charakter. Und wenn du geprägt worden bist von Liebe, geprägt worden bist von Geborgenheit, die du vielleicht hoffentlich von klein auf erlebt hast, von Stabilität, dann danke Gott dafür. Aussuchen können wir uns das nicht. Das ist auch Gnade Gottes. Viel zu viele Menschen, die ich auch so in meinem Dienst kennenlerne, viel zu viele Menschen wuchsen in kaputten Familien auf. Die hatten schlechte Vorbilder, schmerzhafte, traumatische Erlebnisse, die sie einfach nicht verarbeitet haben. Viele leiden entsprechend unter innerer Unsicherheit, unter Überempfindlichkeit oder mangelndem Selbstvertrauen. Das wirkt sich aus, dass sie jähzornig werden, dass sie mit Hemmungen zu kämpfen haben oder dass Süchte, andere Probleme ihr Leben bestimmen. Und dann stempeln wir solche Leute, die eben mal aus der Haut fahren, also die charakterliche Schwächen haben, ganz schnell ab, wie bei der Post, kommt ein Stempel drauf, kann ich nicht leiden. So, weg damit, und dann das nächste, gucke ich, kann ich den leiden oder nicht. Und wie schnell sind wir dabei, andere zu be- oder abzuurteilen und wollen nichts weiter mit so jemandem zu tun haben. Statt wir mal nach dem Absender fragen, wo kommt derjenige eigentlich her? Sprich, was ist seine Geschichte? Warum ist er so geworden, wie er denn jetzt eben ist und mir vorkommt. Ich leitete ein Sommercamp mit einigen, sagen wir, ungezogenen Jugendlichen, die mit dabei waren. Und dann war da so eine Gruppe von Senioren, die auf dem gleichen Gelände Erholung suchten, und die haben sich über unsere Gruppe beschwert, weil es da eben manchmal ein bisschen wild zuging. Und dann hatte ich die Gelegenheit, mit zwei dieser Damen zu reden, und dann musste ich sie mal darüber aufklären, dass viele aus unserer Gruppe eben nicht aus wohlbehüteten Verhältnissen kommen, und musste dann berichten, dass zwei in einem Kinderheim leben, keinen Kontakt zu ihren leiblichen Eltern haben, dass ein Junge Kontakt ins Frankfurter Drogenmilieu hat, und dass einer unserer Teilnehmer sogar mit ansehen musste, wie der Vater die eigene Mutter erschossen hat. Und dann wurde es plötzlich ganz still, als ich sagte, wie froh ich bin, dass diese Jugendlichen auf unserer Freizeit mit dabei sind und dass sie hier etwas von dem Heiland Jesus Christus hören können, der meine Hoffnung ist und hoffentlich auch deren Hoffnung wird, der das Leben von diesen jungen Leuten neu machen kann, ihnen Hoffnung geben kann, ihnen den Vater im Himmel zur Seite stellen möchte, wo sie doch selber keinen Vater mehr haben. Und habe diese alten Damen, diese gestandenen Christenleute aufgefordert, für die Jugendlichen zu beten, statt über sie zu schimpfen. Charakterschwächen sind erklärbar. Wie schnell sind wir bei der Hand, Leute, die, weiß ich nicht, die Ausbildung abgebrochen haben oder die Freundschaften abgebrochen haben, die Fingernägel abgebrochen haben. Ja, manchen sieht man ja äußerlich an, dass sie irgendwie am Leben gescheitert sind. Wie schnell sind wir dabei zu sagen, oh, komische Leute, wollen wir nichts mit zu tun haben. Angenommen, jemand mit einer solchen Vergangenheit wird Christ, was häufig geschieht. Ich habe das oft erlebt, dass Menschen, die wirklich am Ende waren, dann Jesus kennengelernt haben und mit ihm neu angefangen haben. Nun, seine seelische Gesundheit wird sich verbessern. Das ist so. Man merkt plötzlich, ja, hier hat was Neues angefangen. Aber möglicherweise wird es lange dauern, bis dass der oder diejenige sich tatsächlich im Griff hat. Und vielleicht wird er seelisch und charakterlich nie so stabil werden wie jemand, der von seiner Stabilität her nie das Bedürfnis gesehen hat, überhaupt Christ zu werden. Der wird nicht Christ, weil er sagt, das habe ich überhaupt nicht nötig. Aber solche Leute, die haben es nötig, die werden Christ. Und wenn wir jetzt diese beiden in einer Woche kennenlernen, den Instabilen, der Christ geworden ist, und den Stabilen auf der anderen Seite, der es nicht ist, wenn wir nichts über die Geschichte der beiden wissen würden, dann werden uns die Christen natürlich weniger attraktiv vorkommen. Das ist doch kein Wunder. Menschen, die es im Leben schwerer hatten, sehen eher ein, dass sie Gott brauchen, dass sie Christus annehmen sollten, als irgendwelche Musterknaben oder wie ich die anderen nennen soll. Kein Wunder also, dass das Leben vieler Christen verglichen mit Nichtchristen moralisch nicht mithalten kann. Jetzt möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen. Sämtliche Kriege sind doch nur auf Religion zurückzuführen. So hat mein früherer Chef, ich war in der Werbebranche gut zehn Jahre lang tätig, so hat er argumentiert und war mit dem Thema Glauben fertig. Brauchst du dir nur die Welt anzugucken, alles, was an Auseinandersetzungen, Konflikten, Terror und so, das geht immer wieder auf Religion zurück. Nun, die Geschichte scheint ihm recht zu geben. Wenn wir mal jetzt nicht nur von der Gegenwart sprechen, sondern von der Zeit des Imperialismus. Christliche Nationen meinten in dieser Zeit die Kontrolle über sämtliche Völker des afrikanischen Kontinents erlangen zu müssen. Die Folge davon waren Sklavenhandel, waren Folterei, war Unterdrückung, schreckliche Folgen, wo Christen oder irgendwie unter dieser Fahne Menschen meinten, andere kontrollieren zu müssen. Religionskriege. Jetzt sehe ich das Problem allerdings nicht alleine beim Christentum. Das möchte ich zunächst einmal deutlich betonen. Das schreckliche, totalitäre japanische Reich des 20. Jahrhunderts wuchs auf dem Boden einer von Buddhismus und Shintoismus geprägten Kultur. Heute ist der Islam der Nährboden für internationalen Terrorismus, aber auch israelische Streitkräfte sind nicht immer Waisenknaben. In Indien verüben hinduistische Nationalisten Anschläge auf Kirchen wie auch auf Moscheen. Das ist nicht so, dass der Buddhismus und der Vorgänger der Hinduismus, dass das friedliebende Religionen seien. Gucken Sie sich mal die Länder an, wie da auch Buddhisten und Hinduisten mit Minderheiten umgehen, die nicht ihre Glaubensüberzeugung teilen. Das sind alles Beispiele, die darauf hinzudeuten scheinen, dass Religion insgesamt die Menschen entzweien. Und Minderheiten haben dabei immer das Nachsehen. Aber wenn wir fair sind, dann entdecken wir noch etwas. Die kommunistischen Regime des 20. Jahrhunderts, damit meine ich die Sowjetunion, damit meine ich China, damit meine ich auch Kambodscha etwa, wenn wir an die Rote Khmer uns erinnern, das waren alles Gesellschaften, die strikt gegen den Glauben an Gott waren. Vorläufer war die Französische Revolution, die die Vernunft auf Kosten der Religion hervorhob. Und diese Gesellschaften waren rational und übten massive Gewalt aus gegen die eigene Bevölkerung. Ohne Religion, ganz bewusst ohne Religion. Stalin drückte Menschen nieder auf die Ebene von Tieren. In seinem Machtrausch vernichtete er 15 Millionen seiner Landsleute. Viele aus seiner eigenen Familie haben sich für den Selbstmord entschieden, weil sie einfach nicht mehr konnten. Eine Gesellschaft, die nicht an Gott glaubt, glaubt bald selbst Gott zu sein. Die Marxisten, die haben den Staat zum Götzen erhoben. Die Nazis haben Blut und Rasse zum Götzen erhoben. Hatte in diesem Jahr eine Auseinandersetzung mit Philipp Möller, der jetzt gerade auf der Buchmesse sein Buch Gottlos glücklich vorgestellt hat. Das musste ich ihm sagen in unserem Streitgespräch, das wir geführt haben, dass gerade eben aus dem Hintergrund von atheistischen Regimen unglaublich viel Gewalt ausgegangen ist. Die im Namen des Christentums verübte Gewalt ist schreckliche Realität. Wird uns immer wieder gesagt, was ist mit den Kreuzzügen und so. Und für diese Kreuzzüge gibt es keine Entschuldigung. Doch die Tatsache ist, dass im 20. Jahrhundert der Atheismus erst recht zu Gewalt geführt hat, weil eben diese besagte Demut vor Gott, gucken Sie sich so ein Kim Jong-il an, der, oder Un heißt der, Vater war der Il, der niemanden, meint sich vor niemandem rechtfertigen zu müssen, die sich tatsächlich diese Dynastie als Götter, als Statuen, die überall stehen, da müssen die Leute stehen bleiben und wer keine Religion in dem Sinne hat im Kommunismus, der ist in seinem Tiefsten doch so religiös, dass er dann eben Menschen als Gottheiten verehrt. 15 Millionen Russen, 6 Millionen Juden, an diese Zahlen kommen alle von der Kirche zu verantwortenden Kriege nicht im Entferntesten heran. Es ist irgendwie blöd, so eine Gegenüberstellung vorzunehmen und mit Toten rumzurechnen, aber von einem Atheisten möchte ich mir nicht sagen lassen, dass die Kreuzzüge so grausam gewesen seien. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt, Christen und Christus. Die Gemeinde von Jesus wird außerhalb vom Himmel gebaut. Und deswegen ist immer noch Unkraut unter dem Weizen. Das ist ein Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat. Da gibt es ein Feld, in dem Weizen wachsen sollte, aber es gibt auch eine Menge Unkraut. Oder wie Goethe gesagt hat, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Das sieht man heute Abend auch. Also ich werde hier ziemlich grell angestrahlt und der Schatten hinter mir ist ziemlich scharf. Und so ist das. Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Ein Mann sagte mal zu einem Seelsorger, er wolle das Evangelium von Christus nicht annehmen. Er will darüber nichts weiter hören. weil er sei von einem Mann, der sich als Christ bezeichnet hat, in finanzieller Hinsicht betrogen worden. Ist das der einzige Grund, fragte der Pastor. Ja, sagte er, und das ist ein guter Grund. Gut, ich verstehe, sagt der Pastor. Ich schlage vor, wir machen das Ganze schriftlich. Dann zog er ein Notizheft heraus und dann schrieb er Folgendes auf. Ich bin deshalb kein Christ, weil einer, der vorgab, Christ zu sein, mich in einer geschäftlichen Angelegenheit übers Ohr gehauen hat. Ist das so richtig? Ja, sagt der andere, ist richtig. Dann hat er einen Zettel rausgerissen, hat ihm diesen Zettel gegeben und gesagt, wenn Sie vor dem Richterstuhl Gottes stehen und er Sie fragt, warum Sie seinen Sohn abgelehnt haben, Jesus, der auch für Sie gestorben ist, der den Weg freigemacht hat für Gott, warum Sie das abgelehnt haben, dann können Sie ihm diesen Zettel geben. Und damit hat er den Mann stehen lassen und es dauerte nicht lange, bis dass es an der Tür des Pastors klingelte. Der Mann mit seinem Zettel kam und sagt, also, wahrscheinlich wird das Argument doch nicht ausreichen. Und dann haben die beiden lange miteinander gesprochen und dieser Mann hat sich von Herzen zu Jesus bekehrt, ist ein Glaubender geworden. Nun, jenen scheinfrommen Betrüger nehme ich nicht in Schutz. Wenn er tatsächlich von einem sogenannten Christen übers Ohr gehauen wurde, dann ist das eine Sauerei. Christen, die nicht zu ihren Fehlern stehen können, die kommen selber vor Gott nicht weit. Also das ist beschämend auf der anderen Seite. Dann ist es aber auch so, dass sie selber verantwortlich sind für ihr Verhalten, für ihre Haltung. Und sie werden eben andere Menschen enttäuschen. Aber Christus enttäuscht nie. Christen können enttäuschen, ja. Aber Christus enttäuscht nie. Ich habe noch nie von einem Christen gehört, der auf der letzten Wegstrecke auf dem Sterbebett bedauert hat, dass er Christ geworden sei. Gerade dann, in diesem letzten Moment, da ist das die Hoffnung, die wir haben, dass wir in seine Herrlichkeit, in die Herrlichkeit Gottes gehen. Es ist gut, mit Jesus unterwegs zu sein und dieses Ziel zu erreichen und vor Augen zu haben zunächst. Was haben Sie für einen Zettel? Haben Sie auch so Ihre Argumente parat, wenn ich mal vor Gott stehe? Sind Sie auch von sogenannten Christen enttäuscht worden? Vielleicht sogar von Ihren eigenen Eltern, das gibt es auch. Dass es in christlichen Familien Missbrauch gibt, seelischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch. Und dass man den Kindern ein Leben lang mit dem Evangelium von Jesus nicht zu kommen braucht, das wundert uns nicht. Bist du enttäuscht worden von deinem Ehepartner? Bist du enttäuscht worden von Nachbarn? Bist du enttäuscht worden von Kollegen, die sich als Christen bezeichnen? Oder vom Pfarrer, wie auch immer? Bleiben Sie nicht bei dieser Enttäuschung stehen, sondern kommen Sie weiter, gehen Sie einen entscheidenden Schritt weiter und kommen Sie zu Jesus. Denn wenn wir uns krampfhaft an unsere Sünden und auch an unsere Feindseligkeiten klammern, dann sind wir wie ein Baum, der seine Blätter nicht loslassen will. Und das ist schwierig jetzt im Herbst, denn es kann nicht dann in einigen Monaten Frühling werden, wenn wir noch im Herbst feststecken. Wenn wir festklammern, das, was wir an Argumenten haben und wo wir vor Enttäuschung und vor Wut vielleicht verkrampft sind, da wird es keine Versöhnung, keine Vergebung, keine Erneuerung geben. Machen Sie es wie Zachäus. Dem hatten die Leute in Jericho die Sicht versperrt. Das war ein kleiner Mann und dann hat er sich entschieden, als Jesus durchkam, auf einen Baum zu steigen. Dann stieg er auf diesen Baum und setzt sich so buchstäblich über die Menschen hinweg. Einfach mal über die Menschen, die uns oft im Wege stehen, hinwegzuschauen und sich selber einen freien Blick zu Jesus zu ermöglichen. Ich möchte Ihnen in dieser Woche anhand der Themen, die wir jetzt auch an den nächsten Abend durchgehen wollen, zeigen, dass vieles für das Christentum spricht oder vielmehr für Christus spricht, den wir sehen wollen. Vielleicht merken wir dann rückblickend, dass das Thema von heute Abend eher eine Ausflucht gewesen ist. Was können wir schon über die Seele von anderen Menschen wissen, von ihren Versuchungen, von ihren Kämpfen, auch ihren Möglichkeiten? Lasst uns nicht so sehr andere Menschen ver- oder beurteilen. Wir wollen gemeinsam Gott begegnen. Gehen Sie auf ihn zu, seien Sie mit ihm allein und beten Sie mal, wenn das stimmt, was ich da heute Abend gehört habe, dass Jesus Retter ist, dass Jesus ein Leben erneuern kann, dann möchte ich das auch. Vor ihm spielen Vermutungen über unsere Nachbarn genauso wenig eine Rolle wie Erinnerung an Dinge, die wir irgendwo gehört oder gelesen haben und die uns gute Argumente liefern, uns nicht weiter mit der Sache beschäftigen zu müssen. Machen Sie es wie Zachäus. Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Namen, Christen oder anderen Pappkameraden, die gar nicht echt sind, den freien Blick auf Jesus verdecken. Ich möchte gerne mit uns beten. Ich möchte so eine Zeit der Stille anbieten, wo jeder für sich persönlich das Gespräch mit Jesus suchen kann. Das wäre so ein mal über die Köpfe hinweg zu Jesus schauen. Vielleicht hast du noch nie gebetet. Oder es ist lange her, dass du gebetet hast, dann kannst du diese Minute, die ich jetzt lasse, dazu nutzen, zu sagen, Herr Jesus, ich bin verbittert. Oder da ist dieses oder jenes Argument, aber ich möchte mit dir direkt zu tun haben. Und möchte rückblickend dann das Problem nochmal anschauen, vielleicht ist es dann gar keins mehr, aber es geht hier ganz offensichtlich um mich. Und ich habe das heute Abend gehört, wer seine Sünden verdeckt und wer über die eigenen Fehler niemals spricht, dem wird es schlecht gehen und es geht mir schlecht. Ich bin verkrampft und halt noch fest. Aber wer die Sünden bekennt und lässt, über den erbarmt sich Gott. Ich möchte deine Gnade kennenlernen. Ich habe noch keine so rechte Vorstellung von dem, was das eigentlich ist, aber es klingt irgendwie gut, heilsam. Bete so. Du kannst sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm du in mein Leben, mach du mein Leben neu. Und er wird dieses Gebet erhören. Ich werde dann diese Zeit der Stille mit einem Gebet von hier aus abschließen.